Ja, hallo. Ich darf euch zum, heute zum letzten Vortrag in unserer Veranstaltungsreihe Just Sex begrüßen. Den heutigen Vortrag wird Liliana Radovic halten. Sie ist Lehrbeauftragte am Institut für Politikwissenschaft und hat zwei Bücher herausgegeben. Zum einen mit Freud, Gesellschaftskritik und Psychoanalyse und zum anderen die friedfertige Antisemitik, kritische Theorie und über kritische Theorie über Geschlechterverhältnisse und Antisemitismus, die es auch begünstigt zu erwerben gibt. Ja, genau. Und dann übergebe ich am besten gleich mal.
Vielen Dank für die Einleitung und die Einladung auch. Der Titel des heutigen Vortrags ist Die Politisierung der Lust, Sexualität im Nationalsozialismus. Das heißt, ich werde heute in einem ersten empirischen Teil ausführen, wieso man überhaupt von einer Politisierung der Lust im Nationalsozialismus sprechen kann, wie das auch in ihrem Titel die in New York lehrende Geschichtsprofessorin Dagmar Herzog in ihrem sehr interessanten gleichnamigen Buch ausführt, über das ich einiges sagen werde heute. Diese Lust wurde nämlich im Nationalsozialismus auf andere Art politisiert, als das allgemein hin auch heute noch angenommen wird und beschränkte sich keineswegs auf die offizielle Verherrlichung der Frau als desexualisierte Mutter und Gebärmaschine, wie auch Dagmar Herzog erfolgreich zeigt. In einem zweiten, theoretischen Teil will ich jedoch zeigen, warum diese Erkenntnis, also dass nämlich die Lust im Nationalsozialismus politisiert worden ist, banal bleibt, wenn sie sich nur auf die Tatsache beschränkt, dass der Erlaubnis zur Triebbefriedigung der Arier und Arierinnen, die Verfolgung, Zwangssterilisation und Ermordung der rassisch Unliebsamen gegenüberstand. Also diese Gegenüberstellung, die erlaubte Lust der Arierinnen und die Verfolgung der rassisch Unliebsamen, ist es nicht, bei der es bleiben soll, sozusagen. Schließlich soll es auch um die Frage gehen, ob sich die Sexualität im Nationalsozialismus wesentlich von der heutigen unterschied, beziehungsweise ob eine Analyse der Sexualität über den Nationalsozialismus selbst etwas Wesentliches aussagen kann oder nicht. Zunächst soll also die auch heute noch weit verbreitete Vorstellung demontiert werden, dass sich die Politisierung der Sexualität und des Geschlechterverhältnisses im Nationalsozialismus in der offiziellen Verherrlichung der Frau als Mutter erschöpft. In solchen Darstellungen wird die Rolle der Frau desexualisiert und die Bedeutung von Disziplinierung und Gehorsam im Nationalsozialismus in dieser Hinsicht überbetont, wie zum Beispiel das folgende Zitat zeigt. Ich zitiere: Obwohl das Dritte Reich ein patriarchaler, auf der Ungleichbehandlung der Geschlechter aufbauender Staat war, erfuhr die Frau hier, sofern sie arischer Herkunft war, in gewisser Hinsicht eine Aufwertung. Damit wurde sie zur Trägerin der Art, verantwortlich für die Reinheit des deutschen Blutes, den Erbstrom und die deutsche Rasse. Für diese Reinhaltung hatte die Arierin sauber, anständig und diszipliniert zu sein, eine gute Haus- und treue Ehefrau. Der weibliche Körper wurde damit aufgewertet, die Mutter als Hüterin des Blutes gottgleich gemacht, jedoch gleichzeitig entsexualisiert und biologischer Zweckmäßigkeit unterworfen. Diese recht eingeschränkten Aussagen über die Rolle der Frau stammen nicht etwa aus den 80ern oder noch aus der Zeit davor, sondern aus dem 2005 erschienenen Sammelband der sogenannten AG Gender Killer mit dem Titel Antisemitismus und Geschlecht von maskulinisierten Jüdinnen, effeminierten Juden und anderen Geschlechtsbildern. Das ist der Titel dieses Buches. Dort heißt es weiter in Richtung völliger Desexualisierung der Frau: Der weibliche Körper wurde damit zum politischen Feld schlechthin für die Rassepolitik. Das wird auch deutlich in den Vorstellungen über die Sexualität der arischen Frau. Für die Frau galt es einerseits, ihren Körper zu schützen, dafür sollten aber Lust und Sinnlichkeit unter Kontrolle gehalten werden. Sie sollten nicht dem individuellen Genuss unterstellt sein, sondern der bevölkerungspolitischen Aufgabe. All diese Vorstellungen von dieser Disziplin und Gehorsam untergeordneten Sexualität für die wirklich die Agender-Killer nur eines der zahlreichen Beispiele ist, hängen sehr eng mit dem weiblichen Opfermythos zusammen, der Vorstellung also, Frauen wären im NS wie die Juden Opfer gewesen, seien nur an der Kinderfront tätig gewesen und hätten im Nationalsozialismus knapp vor den Kühen rangiert und in der Ideologie der Nazis nur als Mütter möglichst von Söhnen eine Lebensberechtigung gehabt, wie dies zum Beispiel Margarete Mitscherlich formuliert. Die AG Gender Killer reproduziert dieses weit verbreitete falsche Verständnis von der Frauenrolle im Nationalsozialismus als eine Rolle, die nur auf die Mutterschaft beschränkt ist. Ich zitiere weiter. Im Bild des Seite an Seite für Deutschland eintretenden Kämpferpaars erschien der Mann als Akteur der Politik und als Soldat im wirklichen Krieg. Die Frau dagegen kämpfte an der Kinderfront. Das Mutterdasein erfuhr eine Heroisierung, es wurde mit dem Begriff heldisch verherrlicht. Denn schließlich war die Mutter die Produzentin immer neuer männlicher Soldaten. Spätestens an dieser Stelle könnte sich natürlich die AG Gender Killer fragen, ob es nicht irgendwie einen Unterschied zwischen der NS-Ideologie und der Realität gibt, denn nicht einmal den Nazis wäre es eingefallen, nach 1933 Geborene an die Front zu schicken. Insofern gibt es da offensichtlich ein Auseinanderklaffen dieser ideologischen Vorstellung von der Rolle der Frau und der Realität. Und vor allem, das ist natürlich der wichtigere Punkt, waren Frauen nicht bloß an der Kinderfront tätig, sondern zum Leidwesen der Verfolgten sowohl in den besetzten Gebieten als auch an der Heimatfront aktiv, im SS-Frauenkorps als Funkerinnen zum Beispiel oder als Ehefrauen des S-Führers im Generalgouvernement, wo sie Häftlinge der Konzentrationslager als Dienstpersonal verpflichteten und sich an ihrem Eigentum bereicherten, aber auch als KZ-Aufseherinnen und an der Heimatfront in zahlreichen weiteren Funktionen, zum Beispiel als Fürsorgerinnen, wo sie antisemitisch agierten und so weiter. Auch bei Denunziationen machte der Anteil der Frauen bis zu 30% aus und 6 Millionen Frauen, das heißt jede fünfte Frau über 18 Jahren, gehörten bis 41 der NS-Frauenschaft oder dem Deutschen Frauenwerk an. Damit wirkten sie bei der Erb- und Rassenpflege mit, indem sie unter Frauen das Verbot propagierten, Juden, Zigeuner und andere Minderwertige zu heiraten. Ich habe über diesen Aspekt bereits einige Male gesprochen. Ich nehme an, einige kennen das schon sehr gut. Insofern werde ich es bei diesen Anmerkungen zu dieser anderen Rolle der Frauen im Nationalsozialismus jenseits der Kinderfront belassen und auch nicht näher über das identitätsstiftende Verschweigen der vielen antisemitischen Täterinnen seitens der neuen Frauenbewegung sagen oder den Versuch, Frauen als Opfer des Patriarchats mit den Juden gleichzusetzen oder sogar den Juden die Schuld an dem Holocaust zu geben, weil sie das Matriarchat zerstört hätten. All diese Dinge führe ich näher in meinem Buch Die friedfertige Antisemitin aus. Heute will ich mich aber auf die Erörterung der Sexualität beschränken, wie schon im Titel vorgegeben. Diese Darstellung der arischen Frau, die mehr Mutter als Geliebte war, also der idealen deutschen Mutter, in deren Körper eine enterotisierte, staatlich garantierte Sexualität eingeschrieben war, widerlegt Dagmar Herzog in ihrem Buch Die Politisierung der Lust, Sexualität in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Herzog kommt zu dem Ergebnis, dass es sich bei der Beschreibung des NS als lustfeindlich und enterotisierte staatsdienliche Beziehungen erzwingend um eine Uminterpretation seit den 50er Jahren handle, während in den Nachkriegsjahren, in den unmittelbaren Nachkriegsjahren, die Besinnung auf die Moral als Abgrenzung zur unmoralischen Sexualität im NS gesehen wurde. Zitat Herzog. Während die Interpretationen der Neuen Linken hinsichtlich der repressiven Sexualpolitik im Dritten Reich von den neueren Forschungen zur NS-Zeit fast einmütig übernommen wurde, hatten die Zeitgenossen unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ein ganz anderes Bild gezeichnet. Sie vertraten die Ansicht, die Nationalsozialisten hätten im Gegenteil sexuelle Freizügigkeit gefördert, und diese sexuelle Unmoral sei sogar untrennbar mit dem barbarischen Völkermord verbunden. Tatsächlich gehörten ihrer Meinung nach die Einschränkungen dieser sexuellen Freiheiten und die Wiederherstellung von Ehe und Familie zu den wichtigsten Aufgaben einer Gesellschaft, die den Nationalsozialismus überwinden wollte. So Herzog über diese Sichtweise in den ersten Jahren nach dem Nationalsozialismus. Natürlich, zweifelsohne, war das Dritte Reich ein gewaltiges Unterfangen zur Steuerung der Fortpflanzung. Es unterband mittels Zwangssterilisation, Abtreibungen und Mord die Fortpflanzung all jener, die als den rassischen Kriterien nicht entsprechend empfunden wurden, und förderte die Produktion arischen Nachwuchses. Ich erspare mir, arisch jedes Mal unter Anführungszeichen zu setzen. Dennoch, die offenkundig brutalen Aspekte der NS-Sexualpolitik waren nicht, wie Dagmar Herzog betont, in eine insgesamt sexualitätsfeindliche Haltung eingebettet. Vielmehr wurde die Mehrheit der Deutschen damals angespornt und ermuntert, sexuelles Vergnügen zu suchen und zu erfahren. Die Widersprüchlichkeit der NS-Sexualpolitik ließe sich durch die Wechselwirkung zwischen Sexualität und Religion erklären, zwei Bereiche, die bisher fälschlicherweise meist getrennt voneinander behandelt wurden. Herzog betont, der Nationalsozialismus verwarf christliche Werte und bemächtigte sich ihrer, indem er unablässig von der Heiligkeit der rassischen Reinheit sprach, von der Erlösung Deutschlands, von Schuld und Sünde gegen Rasse oder Volk. Darüber hinaus machte er sich tiefsitzende, von der Kirche propagierte Assoziationen zunutze, die Sexualität mit dem Bösen und den Juden in Verbindung brachten, um die Entrechtung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung Europas moralisch zu rechtfertigen. Vor allem also die Beziehung zwischen sexuellen Belangen und der Wirkung, die der Nationalsozialismus auf Säkularisierungsprozesse ausübte, fand bislang kaum Beachtung, kritisiert Herzog. Die sexuelle Vision des NS-Regimes wurde in allererster Linie im Spannungsfeld von Wettbewerb und Zusammenarbeit mit den Christen erarbeitet. Das heißt, Herzog betont, dass es ein sehr ambivalentes Verhältnis gegeben hat. Dabei steht außer Frage, sagt sie, dass die Nationalsozialisten in puncto Sexualmoral uneins waren. Einige wollten zweifellos zu konservativen Werten und Verhaltensweisen zurückkehren. Aber viele andere Wortführer und NS-Autoren arbeiteten jedoch daran, diese Assoziation von emanzipatorischen Vorstößen mit Marxismus oder Judentum aufzulösen und die sexuelle Befreiung nunmehr als germanisches oder arisches Vorrecht neu zu definieren. Denn auch wenn es keine in sich geschlossene Politik, sondern vielmehr eine Kakophonie häufig widersprüchlicher Verfügungen im Hinblick auf Sexualität gab, zeichnete sich im Laufe der Zeit doch ein klarer Trend gegen diese überkommene Moral ab. Im NS wurde natürlich bestimmt, wer mit wem Sex haben durfte, und die Verfolgung und Folterung Homosexueller lieferte beispielsweise den Hintergrund für die ständigen Empfehlungen, auf der anderen Seite heterosexuellen Kontakten freudig nachzugehen. Die Misshandlung und Ermordung derjenigen, die wegen angeblich erblicher oder rassischer Merkmale als lebensunwert galten, jeweils immer unter Anführungszeichen, bildete die Folie, vor dem man die rassisch Überlegenen ermunterte, ihre Rechte zu genießen. In Bezug auf Verhütung ist es interessant, und ich danke für diesen Hinweis, dass der Gedenkdienst nächste Woche hier in Wien unter dem Titel »Der Staat im Bett – Kontrolle von Sexualität und Fruchtbarkeit im Nationalsozialismus« eine Veranstaltung zusammen mit dem Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch organisiert, bei dessen Ankündigung es heißt, die Bevölkerungspolitik des Dritten Reiches war auf eine rassische Aufwertung des Volkskörpers angelegt. Etwa ein Viertel der Reichsbürgerinnen galt den NS-Machthabern als minderwertig, also Reichsbürger und Bürgerinnen, galt den NS-Machthabern als minderwertig und sollte sich möglichst nicht fortpflanzen. Die als wertvolles Menschenmaterial klassifizierten, wurden dagegen durch eine Reihe von Vergünstigungen, aber auch durch die strenge Ahndung von Verhütung und Schwangerschaftsabbrüchen dazu angehalten, die germanische Kopfzahl zu erhöhen. Der Vortrag, heißt es in der Ankündigung, behandelt den gesellschaftlichen, historischen und medizinischen Kontext dieser Politik, ebenso wie ihre Langzeitfolgen für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch. Der Punkt, auf den es mir ankommt, ist hier, dass von der strengen Ahndung von Verhütung die Rede ist. Herzog kommt in Bezug auf dieses behauptete Verhütungsverbot zu gänzlich anderen Ergebnissen. Sie sagt, während einige Zeitzeugen behaupten, sie hätten im NS nie ein Kondom zu Gesicht bekommen, was der offiziellen Fortpflanzungsdoktrin entsprechen würde, empfahl das in der NS-Zeit führende Handbuch für Sexualberatung ganz offen den Gebrauch von Kondomen. Anderen Zeitzeugen zufolge waren Kondome im Überfluss vorhanden und an Automaten erhältlich, von denen viele dann in den 50er Jahren abmontiert wurden. 1941 wurde zwar ein Gesetz erlassen, das stimmt sofern, das andere Verhütungsmethoden verbot, aber Kondome waren von diesem Verbot nicht betroffen, welches ohnehin ständig unterlaufen wurde, wie Herzog sagt. Ich würde sagen, das macht durchaus einen Unterschied ums Ganze aus. Der sexualkonservative NS-Arzt Ferdinand Hoffmann stellte ganz im Gegenteil 1938 erzürnt fest, dass jährlich ungefähr 72 Millionen Kondome verbraucht werden und dass nur noch 5% der Frauen bei ihrer Heirat noch Jungfrauen wären. Ich will damit diese nichts davon lächerlich machen. Es geht mir nur darum, aufzuzeigen, dass es vielleicht nicht sehr sinnvoll ist, sich ein derart einfaches Bild zu machen. Herzog kommt auch zu dem Ergebnis, die Bevölkerung habe zwar den Nationalsozialismus in politischer Hinsicht weitgehend angenommen und auch den Antisemitismus in den meisten Bereichen angemessen umgesetzt, zeige aber, wie auch dieser NS-Arzt Hoffmann bedauert, keinerlei Neigung, ihre emanzipierten sexuellen Gewohnheiten wieder aufzugeben. Die Sexualität sei ohne Frage der Bereich, so Hoffmann, wo es offensichtlich am schwersten ist, ein guter Nationalsozialist zu sein. Das heißt, es gibt offensichtlich ein Auseinanderdriften in dieser Definition, was denn die Sexualität eines guten Nationalsozialisten ausmacht. Denn es gab auch eine andere Argumentationslinie, die zu spielerischer, lustvoller Heterosexualität ermunterte, wie es in einem Ratgeber heißt, sofern die Beteiligten dem Regime ideologisch und rassisch genehm waren. Das heißt, der Nationalsozialismus setzte eine Art Doppelstrategie, die Enttabuisierung vor- und außerehelichen Geschlechtsverkehrs durch und leugnete dies zugleich. 1934 hatten die Führerinnen im Bund Deutscher Mädel, dem BDM also, die Anweisung, die ihnen anempfohlenen jungen Mädchen zum voreheligen Geschlechtsverkehr zu ermutigen, noch mit dem Vermerk streng geheim erhalten. Bereits 1935 war es dann aber ein offenes Geheimnis, was in einigen BDM-Gruppen ablief. In Dresden vermerkte beispielsweise Viktor Klemperer, der Autor der Lingua Terzi Imperii, 1935 in seinem Tagebuch. Eine Freundin erzählt verzweifelt, die Krankenhäuser seien übervoll, nicht nur von Schwangeren, sondern auch von tripperkranken 15-jährigen Mädchen, der BDM. Ihr Bruder habe sich aufs Äußerste gewehrt, seine Tochter eintreten zu lassen. Auf der anderen Seite sind die Beteuerungen der AG Genderkiller nicht endend wollend. Beim BDM sei es um alles andere, nur nicht um Sexualität gegangen. Ich zitiere, in aller Länge, damit Sie auch mitbekommen, dass die Sexualität gar nicht vorkommt. Im BDM wurde besonderer Wert auf die körperliche Ertüchtigung gelegt. Neben Leichtathletik und Gruppenspielen war hier die anmutschulende Gymnastik wichtig. Der Sport hatte, ganz im Sinne der NS-Ideologie, ein pädagogisches Ziel. Der Gruppengeist wurde gestärkt und damit ein Gefühl der Verantwortung für das völkische Kollektiv hervorgerufen. Die Mädchen sollten sich als Teil einer Gemeinschaft und somit ihres Volkes begreifen. Flankiert von weltanschaulichen Schulungskursen in Heimabenden, mit Volks- und Rassenkunde, kultureller Erziehung, mit Volkstänzen, Liedern und der Aneignung hauswirtschaftlicher Fähigkeiten, arbeitete auch der BDM trotz vermeintlich emanzipatorischer Stärkung des weiblichen Körpers auf die zukünftige Rolle der Frau im Dienste des Staates hin. Gehorsam, Disziplin, Pflichterfüllung, Kampfgeist, Gesundheit, eine einfache praktische Lebensführung und ein schlichtes Erscheinungsbild ohne Luxus und Schminke mit flachen, zweckdienlichen Absätzen sollte vermittelt werden. Gleichzeitig diente Sport der Herstellung bzw. Regeneration eines leistungsfähigen Körpers. Zitat Ende. Der BDM wurde von den jungen Frauen selbst jedoch keineswegs nur als diese Art Disziplinierungsinstanz gesehen. Ein bisschen was sehen und erleben war vielmehr die Definition, wie es eine ehemalige BDM-Führerin formulierte. Mitte der 30er Jahre ging zwar der männliche Zulauf zur Hitlerjugend zurück, aber der BDM verzeichnete stetig steigende Zahlen. Entscheidend für die Attraktivität des Bundesdeutscher Mädel unter den Mädchen war, dass ihnen Angebote gemacht wurden, die in ihre Interessen und Bedürfnisse aufgriffen. Das schreibt sogar Dagmar Rese, eine feministische Autorin, die in vielen anderen Punkten Kritikerinnen des weiblichen Opfermythos wie Angelika Ebbinghaus und Karin Winters-Walser sehr kritisch gegenübersteht. Also sogar sie leugnet diesen Aspekt im Gegensatz zu Agenda-Killer nicht. NS-Autoren verteidigten aber nicht nur Sex vor und außerhalb der Ehe, sondern betonten auch die Rolle der Leidenschaft innerhalb der ehelichen Gemeinschaft. Dabei dürften die NS-Lobhymnen auf die Freuden der Liebe nicht bloß als taktischer Zierat für eine in Wahrheit rein auf Reproduktion ausgerichtete Strategie betrachtet werden. NS-Sexualberatungsschriften versuchten vielmehr, das sexuelle Vergnügen beider Partner zu steigern. Ein gängiger regimetreuer Sexualratgeber betonte zum Beispiel die Bedeutung des Orgasmus für Frauen wie für Männer und wies seine Leser auf die Erregbarkeit der Klitoris hin. Es gab also ein uneinheitliches Auftreten des Regimes, mal als Moralwächter, mal als Fürsprecher sexueller Freizügigkeit. Und das war offenbar viel wirksamer als jede einheitliche Sprachregelung es hätte sein können. Denn so ließen sich viele Bevölkerungsgruppen auf einmal ansprechen. Die Sexualkonservativen wurden nie direkt zensiert, sondern zitiert und an einigen Stellen dann doch verspottet. Und verhohlen erotische Bilder und sexualitätsfreundliche Aussagen wurden gelobt, aber auch an anderer Stelle rhetorisch gegeißelt. Dass diese Sexualpolitik im NS so deutlich den heute gängigen Darstellungen widerspricht, erklärt Herzog, wie schon kurz angedeutet, mit einer Verschiebung der Darstellungsweise. Ein Haupteffekt des Normalisierungsprozesses der 50er Jahre bestand darin, dass die sexfreundlichen Seiten des Nationalsozialismus in Vergessenheit gerieten. Von den eigenen Kindern, vor den eigenen Kindern, so Herzog, oder dem Rest der Welt zuzugeben, dass man im Dritten Reich durchaus Vergnügen gefunden hatte, ließ sich mit der erfolgreichsten Taktik der Nachkriegsdeutschen im Umgang mit ihrer Schuld nicht vereinbaren. Wenn also die AG-Gender-Killer die Rolle der Frauen im Nationalsozialismus auf die bloß passive Mutterrolle reduziert, ist es in dieser Denkart nur konsequent zu behaupten, dass auch der Sex der arischen Frau bloß aus Pflichterfüllung stattfand, es steht aber einer sinnvollen Analyse des Nationalsozialismus im Wege. Und nachdem ich nun versucht habe, Dagmar Herzog sozusagen gegen die Argumentationsweise der AG-Gender-Killer auszuspielen, will ich in einem zweiten theoretischen Teil, wie schon angedeutet, versuchen, darüber hinauszugehen. Und diejenigen, die mich kennen, können sich vorstellen, dass es da jetzt auch und vor allem um Psychoanalyse und kritische Theorie gehen wird. Denn ich will versuchen, diese empirischen Befunde von Herzog mit den Erkenntnissen der Analyse Freuds und auch der Schriften von Adorno und vor allem auch Marcuse über Sexualität und Nationalsozialismus zu verknüpfen, um über diese Feststellung, dass die Lust im Nationalsozialismus politisiert war, hinauszugehen. Es gibt nämlich eine Sache, von der Dagmar Herzog offensichtlich keinen Begriff zu haben scheint, und das ist nämlich die Bestimmung der Art der Sexualität, die im NS so frei gelebt wurde, wie sie betont. Bei ihr scheint sich der Befund, dass die Lust politisiert war, darauf zu beschränken, dass einerseits die Sexualität zwischen Ariern und Arierinnen vor und außerhalb der Ehe und über den Zweck der Fortpflanzung hinaus gefördert wurde, während andererseits rassisch und sexuell unliebsame schweren Repressionen ausgesetzt waren und bei den Jüdinnen und Juden, Roma und Sinti und Behinderten und Homosexuellen auch massenhaft ermordet wurden. Also bei ihr bleibt diese Bestimmung, diese Politisierung der Lust äußerlich, insofern, als sie unterscheidet zwischen der Sexualität der Arierinnen und jener der anderen, sozusagen. Herzog fragt jedoch nicht danach, welche Art eben genau diese von den Ariern und Arierinnen gelebte Sexualität war, beziehungsweise sie unterscheidet hauptsächlich zwischen ehelich und außerehelich oder zu Fortpflanzungszwecken oder zur Lustbefriedigung dienlich, und wundert sich in Folge ein Stück weit darüber, dass diese gegensätzlichen Vorstellungen im Nationalsozialismus nebeneinander existieren konnten. Die Feststellung hingegen, dass der NS konventionelle und insbesondere kirchliche Vorstellungen von Sexualität und Familie über Bord warf und zugleich verteidigte, wundert aber wenig, wenn man sich das Ganze in massenpsychologisches Vokabular übersetzt. Und da erscheint es dann gar nicht mehr so überraschend. Man könnte sagen, nachdem die Last der Kultur abgeworfen und das schlecht verinnerlichte Über-Ich veräußerlicht wurde, bestimmt im NS, im Nationalsozialismus, statt der inneren Autorität, also dem rigiden Über-Ich, auch vereinfachend vielleicht als Gewissen bezeichnet, entscheidet also im NS der Führer, was erlaubt ist und was nicht. In seiner Eigenschaft als kollektives Über-Ich ist der Führer imstande, die Masse zu einem einzigen Gruppen-Ich zusammenzuschweißen, das je nach seinem Willen emotionale Triebabfuhren entfesselt oder bremst, schreibt Ernst Zimmel. Das heißt, das Entscheidende ist, dass von oben sozusagen auch entschieden wird, welche Triebabfuhren gefördert werden und welche nicht. Dabei wissen wir aus der Beschäftigung mit dem Antisemitismus, dass es hierbei zu widersprüchlichsten Bildern kommen kann, wie im Bereich des Antisemitismus zum Beispiel die Vorstellung, Juden seien besonders kommunistisch oder kapitalistisch also völlig problemlos nebeneinander existieren können. Ebenso ist das auch mit diesen entgegengesetzten sexuellen Vorstellungen. Und auch Dagmar Herzog weiß, durch gezielte Stimulation von Affekt und Gefühl suchte man die Menschen an sich zu binden und zugleich antisemitische und andere rassistische und eugenische Stimmungen zu mobilisieren. Wenn wir jetzt versuchen, genauer vorzustoßen zu der Frage, was denn da passiert, ist der Begriff von Marcuse, der Begriff der repressiven oder kontrollierten Entsublimierung, hilfreich, den er für das Abwerfen dieser Last der Kultur verwendet. Ich versuche zu erklären, was damit genau gemeint ist. Also mit Sublimierung versuchte Freud, diejenigen menschlichen Handlungen, die scheinbar ohne Beziehung zur Sexualität sind, deren treibende Kraft aber der Sexualtrieb ist, zu fassen. Der Trieb wird in dem Maße sublimiert genannt, indem er auf ein neues, nicht sexuelles Ziel abgelenkt wird und sich auf ein neues, nicht sexuelles Objekt richtet. Man kann sich das also ungefähr so vorstellen, dass man Lustgewinn durch Kunst oder Musik erlangt. Die repressive Entsublimierung auf der anderen Seite bezeichnet Marcuse aber keineswegs als etwas Positives in Richtung einer sexuellen Befreiung gehend, sondern als herrschaftsstabilisierend, weil sie die Triebrevolte gegen das bestehende Realitätsprinzip schwächt. Die herrschende Illusion von Befriedigung, die dabei erzielt wird, blendet das Bewusstsein der Versagungen und verstellt das Bedürfnis nach Befreiung, so Marcuse. Im Gegensatz zur Destruktivität des befreiten Eros dient die gelockerte Sexualmoral innerhalb des befestigten Systems monopolistischer Kontrollen selbst diesem System. Die Libido trägt dabei weiterhin das Kennzeichen der Unterdrückung und manifestiert sich in scheußlichsten Formen, die in der Kulturgeschichte so wohl bekannt sind, so Marcuse. In den sadistischen, masochistischen Orgien verzweifelter Massen, gesellschaftlicher Eliten, verhungerter Söldnerbanden, der Aufseherhorden in Gefängnissen und Konzentrationslagern. Die entscheidende Frage, auf die ich nun in Folge hinaus will, ist also, welche Triebbefriedigungen im Nationalsozialismus erlaubt und welche verpönt oder verboten waren. Wir wissen, ich werde versuchen auszuführen, auch genauer, dass sadistische Triebentladungen mit verdrängten eigenen Wünschen zusammenhängen, Wünschen des abgeschnittenen Teils des Eros, die dann auf andere, auf das Nicht-Identische, wie Adorno sagen würde, projiziert werden. Wovon Herzog also keinen Begriff zu haben scheint, ist, dass auch die Sexualität der Arier und Arierinnen im Nationalsozialismus eine im höchsten Maße zugerichtete, genitalfixierte war. Was ich jetzt mit diesem Begriff der zugerichteten, genitalfixierten Sexualität meine, muss ich wiederum mit Freud erklären. Während Freud einen Säugling als polymorph pervers bezeichnet, da er sich selbst mit all seinen Körperorganen und Öffnungen Liebesobjekt ist, versagt die Gesellschaft jedoch über die familiäre Erziehung dem Kind zusehends die oralen und analen Befriedigungen. Es stellt eine sogenannte Ekelschranke auf und verbietet die Gleichgeschlechtlichkeit. Diese tabuierten Partialtriebe, das ist der entscheidende Begriff für die folgenden Sachen, diese tabuierten Partialtriebe leben jedoch unter dem Vorrang der genitalen Organgeschlechtsorgane weiter. Je rigider dabei gesellschaftliche Vorstellungen von Normalität und Reinheit der Sexualität sind, umso mehr verdrängt man diese früheren kindlichen Partialtriebe bei sich selbst und verfolgt sie bei den anderen. Von jeder möglichen Bewusstwerdung abgeschlossen, erzwingen sie pathologische Reaktionsweisen auf das Auftauchen eigener verbotener Wünsche. Oder, um es mit Adorno zu sagen, der Freud'schen Theorie zufolge ist die zivilisatorisch approbierte und herrschende Form der Sexualität, die Genitale, nicht als was sie so gern sich verkennt, ursprünglich, sondern Resultat einer Zwangsintegration. In ihr schließen unterm Zwang gesellschaftlicher Anpassung die Partialtriebe des Kindes über die Agentur der Familie zu einem einheitlichen und dem gesellschaftlichen Zweck der Fortpflanzung günstigen sich zusammen. So wie die Partialtriebe, sofern sie sich nicht genital erfüllen, etwas Vergebliches behalten, so ist die von den als pervers geächteten Partialtrieben ganz gereinigte Genitalität, und das würde jetzt in besonders hohem Maße auf den Nationalsozialismus zutreffen, arm, stumpf, gleichsam zum Punkt zusammengeschrumpft. Desexualisierung der Sexualität wäre wohl psychodynamisch zu verstehen als die Form des genitalen Sexus, in der dieser selber zur tabuierenden Macht wird und die Partialtriebe verscheucht oder ausrottet. Tatsächlich erklärt sich ja ein Teil der sexuellen Überdetermination des Rassismus und Antisemitismus aus dem Mechanismus der Projektion, der pathischen Projektion, wie es in der kritischen Theorie heißt. Dies gilt noch viel unmittelbarer für die Homophobie und die autoritären Straffantasien gegenüber Kinderschändern und Vergewaltigern. Im Nationalsozialismus, in Bezug auf den Nationalsozialismus, kann man sagen, dass der Männerbund und seine kollektive Verdrängung latenter Homosexualität die Keimzelle autoritärer Herrschaft ist, wie es die Vertreter der kritischen Theorie in ihrer Studie über Autorität und Familie einerseits und andererseits in der Dialektik der Aufklärung gezeigt haben. Das heißt, die psychoanalytische Theorie der pathischen Projektion hat als deren Substanz die Übertragung dieser gesellschaftlich tabuierten Regungen des Subjekts auf ein Objekt erkannt. Unter dem Druck des Über-Ichs projiziert das Ich die vom Es ausgehenden durch ihre Stärke im selbstgefährlichen Aggressionsgelüste als böse Intentionen in die Außenwelt und erreicht es dadurch, sie als Reaktion auf solches Äußere durch angebliche Notwehr loszuwerden. Das heißt, das ist der zentrale Mechanismus der pathischen Projektion, bei sich selbst nicht zugelassene Triebe, die als schmutzig, verpönt und so weiter empfunden werden, auf andere zu projizieren und sie an diesen auszurotten zu versuchen. Das in Aggression umgesetzte Verpönte ist meist homosexueller Art. Da der Erkrankte, wie Adorno schreibt, die Begierde sich nicht zugestehen darf, rückt er dem anderen als Eifersüchtiger oder Verfolger auf den Leib. Die pathische Projektion ist also eine verzweifelte Veranstaltung des Ichs. Unter dem Druck, so Adorno, der gestauten homosexuellen Aggression vergisst der seelische Mechanismus die Selbstwahrnehmung und erfährt jene Aggression als den Feind in der Welt, um ihr besser gewachsen zu sein. Das heißt, das Pathische an der Projektion ist, diese eigenen Triebe eben nicht in der Selbstwahrnehmung als eigene Unterdrückte wahrnehmen zu können, sondern den anderen zu unterstellen und an ihnen zu verfolgen. Das Bedürfnis nach einfachen Herrschaftsverhältnissen, wie sie in Banden und Gangs vorherrschen, korrespondiert hierbei mit einer Homophobie, die das gleichgeschlechtliche Verlangen in eingeschlechtlichen Zusammenhang leugnen und nach außen projizieren muss. Es ist also die im Männerbund notwendig unterdrückte Homosexualität, die die Hauptursache für die Verfolgung des individuellen homosexuellen Verlangens ist, wie auch Tjack kunstreich ausgeführt hat, zum Beispiel in einem Text in diesem Buch mit Freud. Laut Herzog wurde die rigorose Intensivierung der Verfolgung Homosexueller im Dritten Reich sogar von der Zeitschrift Der Schwarze Chor genährt, gerade weil sie die Vorstellung hatten, dass die Homosexualität als eine mögliche Neigung der Mehrheit der Männer laure und von vielen in ihrer Jugend als Phase durchlaufen wurde, wie eben in dieser NS-Zeitschrift selbst steht. Auch der NS-Sexualtheoretiker Johannes Schulz entschied als Gutachter, welcher der Homosexualität beschuldigte Mann freigelassen oder wer ins KZ geschickt werden konnte, sollte. Und zwar hat er das so entschieden, dass, indem er ihre Heilbarkeit dadurch getestet hat, dass er die Homosexuellen und die angeblich homosexuellen Männer zwang, vor seinen Augen Sex mit Prostituierten zu haben, um zu beweisen, ob sie nun heilbar seien oder nicht. Das ist also der Mechanismus, der bei dieser Zurichtung der Partialtriebe stattfindet. Was in den Ausführungen Herzogs also fehlt, obwohl sie Marcuses Begriff der repressiven Entsublimierung sogar erwähnt, ist die Erkenntnis, dass in der sogenannten Libertinage des Nationalsozialismus die von den als pervers geächteten Partialtrieben ganz gereinigte Genitalität, wie schon zitiert, arm, stumpf bleibt und gleichsam zum Punkt zusammenschrumpft. So muss Herzog es also als Widerspruch bezeichnen, dass die NS-Zeitschrift Der Schwarze Chor Sauberkeit in Liebesdingen einfordert und gleichzeitig, wie sie verwundert feststellt, häufig im gleichen Artikel sowohl die Zeugung unehelicher Kinder als auch vor- und außerehelichen, nicht der Fortpflanzung dienenden Geschlechtsverkehr verteidigt. Sie begreift also, das Zitat zu klären, saubere Sexualität und vorehelichen Sex als Widerspruch, weil für sie ist vorehelicher Sex, von dem nimmt sie an, dass der von den Nazis als schmutzig hätte angesehen werden sollen, um das jetzt ganz verkürzt darzustellen. Das heißt, sie begreift diese Sauberkeit in der Sexualität und den vorehelichen Sex als Widerspruch, weil sie keinen Begriff davon zu haben scheint, dass das Verwerfen traditioneller und religiöser Vorstellungen über Ehe und Familie keinen Widerspruch zur Verdrängung von diesen als unsauber empfundenen Partialtrieben darstellt, die man eben, wie schon mehrfach betont, bis zur Vernichtung an den anderen verfolgt. Clemens Nachtmann weist hingegen darauf hin, dass genau dieses jugendbewegte Ressentiment der faschistischen Bewegung gegen alles Traditionelle, Überkommene und institutionell Verfestigte, also in gewisser Weise ein antiautoritärer Protest, in unserem Fall gegen die überkommene christliche Sexualmoral und auf der anderen Seite der autoritäre Staat oder genauer der nationalsozialistische Unstaat, wie Franz Neumann es formuliert hat, dass diese beiden einander nicht nur nicht ausschließen, sondern einander notwendig bedingen. Was also in der Analyse Herzogs, die mit diesem Mythos der sexuellen Repression im Nationalsozialismus zu Recht aufräumt, dennoch fehlt, obwohl sie auch sogar aus Adornos von mir vorher zitierter Schrift Sexualtabus und Recht heute zitiert, lässt sich vielleicht, falls es noch nicht klar geworden ist, an der Aussage eines Filmregisseurs namens Arthur Maria Rabenalt verdeutlichen, der als einer der wenigen genau diesen Mythos von der NS-Sexualpolitik kritisiert hat in der Nachkriegszeit. Er sagt, dem Erotischen blieb es im Rahmen der Rassengesetze und entsprach es dem sogenannten gesunden Volksempfinden, war keine Grenze gesetzt. So richtig also einerseits die Kritik an dem Mythos ist, so falsch bleibt die Aussage, denn Erotik, die im Rahmen des gesunden Volksempfindens bleiben muss, könnte begrenzter nicht sein. Und somit ist von grenzenlos kann nicht ganz die Rede sein. Worüber Herzog aber sehr genau Bescheid weiß, ist, dass der auf seine Art freizügige Umgang mit der Sexualität im Nationalsozialismus nach dieser konservativen Phase der 50er Jahre Ähnlichkeiten mit dem Versuch der sexuellen Befreiung der 68er und auch späterer Phasen aufweist. Auf diese Parallele zur Phase der sexuellen Libertinage hat auch Adorno in dem bereits benannten Text Sexualtabus und Recht heute hingewiesen. Er sagt, die genitale Sexualität, gegen welche die traditionelle Kastrationsdrohung sich kehrt, war im Nationalsozialismus und ist auch heute nicht länger der Angriffspunkt. Die Lebensborngestüte der SS, die Ermunterung der Mädchen zu temporären Beziehungen mit jenen, die sich selber zur Elite erklärt und als solche eingerichtet hatten, sind wie viele Pionieruntaten des Dritten Reiches bloß die extreme Vorwegnahme gesamtgesellschaftlicher Tendenzen. So wenig jedoch der SS-Staat das Reich der erotischen Freiheit war, so wenig ist es die Badestrand- und Camping-Libertinage von heute, die übrigens in jedem Augenblick zurückgepfiffen werden kann auf den Stand dessen, was in der Sprache der Tabus gesunde Ansichten heißt. Das heißt, im Bereich der Sexualität war der Nationalsozialismus vor allem, wie Adorno sagt, eine extreme Vorwegnahme gesamtgesellschaftlicher Tendenzen. Und somit ist er vor allem dazu geeignet, uns etwas über die repressive Entsublimierung von heute zu lehren, die ebenfalls nach wie vor zur pathischen Projektion eigener verdrängter Triebe und dem Hass auf andere führt, wie Marcuse ausführt. Die Organisation der Sexualität weist die Grundzüge des Leistungsprinzips und seiner Organisierung der Gesellschaft auf. Freud betont den Aspekt der Zentralisierung auf die Genitalität. Die Partialtriebe entwickeln sich nicht frei zu einer höheren Stufe der Befriedigung, die ihre Ziele beibehielte, sondern werden abgeschnitten und zu Hilfsfunktionen reduziert. Dieser Prozess erreicht die sozial notwendige Desexualisierung des Körpers. Die Libido wird in einem Teil des Körpers konzentriert, wodurch fast der ganze übrige Körper zum Gebrauch als Arbeitsinstrument frei wird. Das heißt, worauf das hier hinausläuft, ist zu betonen, dass diese Zwangszurichtung, die wir alle im Zuge unserer Entwicklung erfahren haben, der überrepressiven Gesellschaft geschuldete ist, in der ja sozusagen all unsere Lust auf die Genitalien fixiert wird, um, wie eben Marcuse gerade, wie ich gerade zitiert habe, den übrigen Körper zum Gebrauch als Arbeitsinstrument freizumachen. In unseren Breitengraden heute führt aber diese repressive Entsublimierung im Moment nur in Einzelfällen zu der Ausgrottung dieser verhassten Partialtriebe an jemanden anderen. Insofern war natürlich der Nationalsozialismus eine Extremform dessen, als diese Ausrottung, dieser Hass tatsächlich zur Tötung der anderen, an denen man all diese Dinge imaginiert hat, geführt hat. In einem gewissen Sinne war aber die Sexualität im Nationalsozialismus ganz normal, insofern als diese repressive Entsublimierung auch heute stattfindet. Eine Analyse der Sexualität im Nationalsozialismus ist somit nur zum Teil oder fast gar nicht dazu geeignet, uns Aufschluss über das Wesen dieses Zivilisationsbruchs Auschwitz, des Wesens des Nationalsozialismus zu geben. Im Gegensatz dazu deuteten aber viele innerhalb der Neuen Linken genau diese sexuelle Repression im Anschluss an Wilhelm Reich als Ursache des Faschismus. Also nicht etwas, was mit dem Faschismus Hand in Hand geht, sondern es hieß, weil es diese sexuelle Repression im Nationalsozialismus gab, konnte es überhaupt zu dieser Barbarei kommen und wir müssen die Repression nur beheben und dann ja, ist alles gut. Natürlich ist in all diesen Zitaten immer nur von Faschismus und nie von Nationalsozialismus die Rede, so auch im Folgenden. So meinte ein gewisser Michael Rohrwasser, 75, dass sich in den Energien der faschistischen Rebellion gehemmte Sexualität zum Genozid formierte. Also das meine ich mit diesem Kurzschluss von gehemmte Sexualität ist gleich, faschistische Rebellion ist gleich Genozid. Diese rebellische, repressive Entsublimierung, die aber behinderte homosexuelle Jüdinnen und Juden ausrottet, muss meiner Ansicht nach ganz anders, nämlich im Zusammenhang mit der Untergangsstimmung gedacht werden, welche Adorno von Anfang an im Nationalsozialismus angelegt beschrieb. Zitat Adorno. Keiner, der die ersten Monate der nationalsozialistischen Herrschaft 33 in Berlin beobachtete, konnte das Moment tödlicher Traurigkeit des halbwissend einem unheilvollen sich Anvertrauens übersehen, das den angedrehten Rausch, die Fackelzüge und Trommeleien begleitete. Die von einem Tag zum anderen anberaumte Rettung des Vaterlands trug den Ausdruck der Katastrophe vom ersten Augenblick an. Und diese ward in den Konzentrationslagern eingeübt, während der Triumph in den Straßen die Ahnung davon übertäubte. Das Zentrale, während sie alles gewannen, wüteten sie schon als die, welche nichts zu verlieren haben. Am Anfang des deutschen Imperialismus steht die Wagnersche Götterdämmerung, die begeisterte Prophetie des eigenen Untergangs. Das heißt, es ist natürlich die Angst vor der Vernichtung durch die imaginierte Gegenrasse und die darauf folgende beinahe völlige Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden, die wesentlich für die Charakterisierung des Nationalsozialismus ist. Deswegen sich ja auch, wie ich in der Ringvorlesung vor ein paar Wochen ausgeführt habe, im Begriff der antisemitischen Gesellschaft die gesamte kritische Theorie verdichtet. Auch trägt die Vorstellung, im Nationalsozialismus wäre das Geschlechterverhältnis radikaler als vorher von zwei sich konträr gegenüberstehenden Geschlechtern gekennzeichnet gewesen, ebenso wie die Aussage, der Nationalsozialismus sei ein patriarchales System gewesen, nichts Fruchtbares zur Analyse des NS bei, sondern verschleiert das Wesentliche. Also wir können den NS weder beschreiben, indem wir sagen, es war ein patriarchales System, noch wenn wir sagen, die Sexualität war repressiv entsublimiert. All das trifft, also sind natürlich wichtige Teilaspekte, aber treffen natürlich das Wesentliche nicht. Gabriela Walterspiel hat hingegen in ihrem Text das zweite Geschlecht und das dritte Reich bereits 1993 auf das Bestreben des Nationalsozialismus hingewiesen, nicht nur Kapital und Arbeit miteinander zu versöhnen, sondern alle Unterschiede innerhalb der Volksgemeinschaft zu nivellieren. Und sie kommt zu dem Schluss, dass der Nationalsozialismus trotz dieses am Anfang erwähnten offiziellen Mutterkults bestrebt war, den Gegensatz von Mann und Frau aufzuheben. Dies gelang eben durch die Vorstellung des absolut Negativen, der Gegenrasse, die vernichtet werden muss, um sich selbst zu retten. Weswegen alle angesichts dieser Bedrohung verschwindend geringen Interessensgegensätze versöhnt werden müssten. Der, wie sie schreibt, als Führer personifizierte faschistische Souverän löste einerseits mit Hilfe der Formel Gemeinnutz vor Eigennutz und des Versprechens der Anerkennung des Werts der einfachen Arbeit alle Standes- und Arbeitervertretungen auf, um sich in der Arbeitsfront die Arbeit unmittelbar anzueignen. Auf der anderen Seite enteignete er die Frauen ihrer Bewegung für die Gleichberechtigung als bürgerliche Subjekte, indem er in der Reichsfrauenschaft die Frauen als Frauen, das heißt in ihrem unmittelbaren Geschlechtscharakter, affirmierte. Damit löste er also auf gewisse Weise das Problem von Gleichheit und Differenz tatsächlich, wenn auch natürlich unter nationalsozialistischen Vorzeichen. Das heißt Gleichheit mit den Männern im Kampf gegen die Juden und Differenz in der arbeitsteiligen Reproduktion der Gattung. Ich hoffe damit auf die wesentlichen Züge des Nationalsozialismus in Bezug auf Sexualität und Geschlechterverhältnis hingewiesen zu haben und möchte nun zum Schluss auf die Frage zu sprechen kommen, inwiefern uns diese Analyse des Nationalsozialismus hilft, heutige Phänomene zu begreifen. Ich glaube, über die Aktualität des Begriffs repressive Entsublimierung für heute habe ich schon einiges gesagt. Darüber hinaus ist das Wissen um den Mechanismus, eigene verdrängte Triebe am anderen zu verfolgen, unabkömmlich, um zu erklären, warum zum Beispiel angeblich schlecht verschleierte Frauen auf der Straße mit ätzender Säure beschüttet werden oder Ehebrecherinnen gesteinigt werden oder warum im Iran Schwule an Baukräne gehängt werden. Also in all diesen Fällen geht es um die Verfolgung dieser eigenen nicht zulässigen Triebe, zum Beispiel am Homosexuellen, der dafür auf einen Kran gehängt wird. Während die kritische Theorie in jedem Fall Partei für das Leid des Individuums ergriffen hat und zum Beispiel Adorno gegen den homosexuellen Paragraphen anschrieb, lieferte die während des Nationalsozialismus entwickelte Theorie des autoritären Charakters, der ja als ein latent homosexueller und somit homophober bezeichnet wurde, unverzichtbare Werkzeuge auch für die Analyse der heutigen repressiven Strukturen. In islamischen Gesellschaften wird eben genau diese Ausrottung des gehassten Triebes sehr wohl noch vollzogen, im Gegensatz zu der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, wo das, wie gesagt, nur mehr vereinzelt der Fall ist. Aber auch wenn man sagen muss, dass zum Beispiel im Iran Juden und Homosexuelle bis zur Ausrottung gehasst werden, so muss man natürlich ganz zum Schluss auf zwei wesentliche Unterschiede zum NS hinweisen, die sich besonders auf dem Gebiet des Geschlechterverhältnisses und der Sexualität niederschlagen. Der eine ist natürlich der Stellenwert der Religion. Die Idee des religiösen Dschihad gegen die Ungläubigen zum Zwecke der Ausweitung der Umma Und ja, ganz im Gegensatz zu dieser Demontage der Vorrechte der Kirche im Nationalsozialismus. Und diese Rolle der Religion erklärt dann auch, trotz zahlreicher Gemeinsamkeiten, den vom Nationalsozialismus unterschiedenen Umgang mit Sexualität und Geschlechterverhältnis, der sich als Geschlechtersegregation und somit als das genaue Gegenteil von Libertinage unter nationalsozialistischen Vorzeichen darstellt, die ja, wie ich ausgeführt habe, bestrebt war, den Hass auf die Gegenrasse, den Unterschied zwischen Mann und Frau aufzuheben. Dirk Kunstreich hat in diesem bereits in dem Beitrag, auf den ich bereits verwiesen habe im Freud-Buch, unter dem Titel Dialektik der Homophobie, Adornos Angst vom Männerbund als antifaschistisches Erkenntnisinteresse zusammengefasst, was ich auch an dieser Stelle als zentral erachten würde. Horkheimer und Adorno hegten eine Abneigung gegen den Männerbund, indem sie das regressive Bedürfnis nach Entdifferenzierung und Entindividualisierung erkannten. Ihre Homophobie ist also Widerstand gegen die Wiederkehr der Herrschaft des Urvaters, den Freud in Massenpsychologie und Ich-Analyse den Führer nennt. Und jetzt in Bezug auf den Islamismus. Der Gegensatz zwischen staatlicher Schwulenverfolgung und gesellschaftlicher Ächtung von Homosexuellen in allen islamischen Staaten und Migranten-Communities auf der einen und die durch die Geschlechterapartheid produzierte Zwangshomosexualität auf der anderen Seite ist nicht zu leugnen. Heute setzt Osama bin Laden die zu bekämpfenden Unreinen mit den Frauen gleich. Die islamischen Selbstmordsekten huldigen einem Reinheitskult, der sowohl anti-heterosexuell wie anti-homosexuell ist. Am Ende bleibt also die Frage, was aus dieser Erkenntnis folgt, dass nicht nur homosexuelle, sondern auch heterosexuelle Triebregungen unterdrückt und am anderen gehasst werden. Da ich noch kurz Zeit habe und mich einige geistesabwesend ansehen, möchte ich das Gesagte nur nochmals vielleicht in einigen Sätzen zusammenfassen. Also, auch wenn dies nach dem Krieg gerne geleugnet wurde, hatten, um das Schlussresümee zu machen, die Arier und Arierinnen, wie man sagen könnte, in einer gewissen Art und Weise einfach Spaß am Sex. Diese Sexualität war jedoch insofern verarmt, als alles, was als unsauber und verpönt erschien, auf andere projiziert und an ihnen ausgerottet wurde. Insofern brachen die 68er nicht, wie sie selbst ständig beteuerten und wahrscheinlich auch geglaubt haben, mit den Moralvorstellungen des Nationalsozialismus, sondern mit dem Konservatismus der 50er Jahre. Die in der konformistischen Rebellion, die bei dieser repressiven Entsublimierung stattfindet, also diese konformistische Rebellion der repressiven Entsublimierung wurde im Nationalsozialismus also in gewisser Weise einfach in extremer Form vorweggenommen, als die gehassten Triebe am anderen tatsächlich ausgerottet wurden. Den Juden töteten sie, weil sie die Züge des Glücks ohne Macht, des Lohnens ohne Arbeit, der Heimat ohne Grenzstein an den Juden sahen und erahnten, dass dies auch möglich wäre in unserer Gesellschaft, wie dies Horkheimer und Adorno in die Dialektik der Aufklärung schreiben, während sie im Nationalsozialismus am Homosexuellen ihre eigenen unerlaubten homosexuellen Regungen auszurotten versuchten. Dass diese tödliche Konsequenz des Hasses in den bürgerlich-demokratischen Gesellschaften heute eine rechtlich sanktionierte Ausnahme bleibt, unterscheidet sie aber heute von jenen Gesellschaften, in denen, wie gerade gesagt, nicht nur Homosexuelle, sondern auch Frauen, als das ganz andere imaginiert werden. Damit möchte ich auch schließen und danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Gibt es Anmerkungen, Nachfragen?
Profitiert. Was habe ich gesagt? Naja, profitieren ist so eine Sache.
Also unter anderem, was ich gesagt
habe. Ja, ja, nein, also der Hauptpunkt ist ja wohl, dass man unterscheiden.
Ein Stück weit.
Ja. Ich kann es mir auf diejenigen, in Bezug auf diejenigen Menschen, die sich als homosexuell definiert hätten, nicht erklären, dass das irgendwie eine sinnvolle Aussage ist. Was natürlich stimmt, ist, dass es für all diese Männerbünde, für die Organisationen wie SA und SS natürlich einen Lustgewinn in diesem gleichgeschlechtlichen Zeitverbringen miteinander gegeben hat. Aber profitieren würde ich das insofern nicht nennen, als wenn sich das tatsächlich in offen ausgesprochener Homosexualität geäußert hätte, wären sie ja dann trotzdem, wie das Beispiel Röhm zeigt, irgendwann sehr schweren Repressionen ausgesetzt gewesen.
Das war ja nicht so linear.
Ja. Mir fällt dazu nichts ein. Also wenn ich das gesagt haben soll, dann, keine Ahnung, kann ich das jetzt nicht erklären. Ja. Nein, also kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das so gemeint hätte, dass es wirklich eine Liberalisierung für Homosexuelle gegeben hat. Das würde ich so nicht sehen. Also. Ja.
Vielleicht ganz kurz, weil ich damals auch dort war.
Danke.
In dem es diskutiert wurde, weil es zum Beispiel auch diskutiert wurde, eben auch im Zusammenhang, eben wie du eh angesprochen hast, sozusagen, das ist innerhalb der Männerbühne, dass halt gewisse homoerotische Monate zugelassen werden. Es ist damals, glaube ich, auch zu dem Zusammenhang diskutiert worden, weil natürlich auch im Islamismus oder sozusagen auch im Geschlechtsverhältnis islamischen Gesellschaften, wo ja sowas wie Händchen halten unter Männern oder sozusagen auch Fuß auf die Wangen und ähnliche Dinge ja durchaus an der Tagesordnung sind, es aber gleichzeitig einen sehr starken Hass auf den sozusagen selbstbewussten Homosexuellen gibt, der halt sozusagen sich selbst als homosexuell bezeichnet und sozusagen das halt selbstbewusst lebt. In diesem Zusammenhang, dass es natürlich da so eine gewisse homoerotische Freigabe von gewissen Dingen gibt, der aber dann gleichzeitig natürlich immer sehr stark unter diesem Verdikt steht, eben bloß nicht sozusagen wirklich so was wir vorher ausgesprochen haben, oder selbstbewusste Homosexualität zu sein, also dann wiederum verfällt den Verdikt von den Trieben losgelöst, also den Trieben loszulösen von jenen gesellschaftlichen Normierungen und so weiter und damit sozusagen die Gesellschaft untergräbt, und die Fundamente der Gesellschaft sozusagen dann natürlich das Tone durchlässt.
Also, wie ich auch gerade gesagt habe, dieses Wissen darum, dass es tatsächlich irgendwie normal sei, in gewissen Jugendphasen sozusagen sowas wie homosexuelle Regungen zu empfinden, das war ja durchaus sozusagen ein offenes Geheimnis sozusagen im Nationalsozialismus, wie diese Zeitschrift Schwarzer Chor belegt. Der Punkt war, dass sie tatsächlich das als etwas zu Heilendes und auch bei den meisten Heilbares angesehen haben sozusagen. Und insofern ist der Begriff, dass man habe profitiert, schwierig, weil eine gewisse Freigabe homoerotischer Verhaltensformen, so kann man das bezeichnen, hat es auf jeden Fall gegeben, nur nicht, je offener man sich als Homosexueller bekannt hat, umso tödlicher endete das sozusagen. Ja.
Ich weiß nicht, ob es in der Frankreich sein kann, da gab es einen Verband zur Resolution des Islam, weil ich gerade sehr viele Parallelen da finde, beziehungsweise auch in der Sprachen der Öffentlichkeit, dass man jetzt so in der islamischen Welt beobachtet werden, die internalisieren können, dass es immer so ganz Jesus gemacht hat. Es gibt vielleicht diese Organisationen.
Ja, und gleichzeitig bleibt natürlich der wichtigste Unterschied, nämlich die Rolle der Geschlechter, also das Geschlechterverhältnis, das gänzlich unterschiedlich bestimmt ist, weil diese Geschlechtersegregation tatsächlich genau das Gegenteil von dem ist, dass unter nationalsozialistischen Vorzeichen das Volk als Einheit ohne Unterschiede sozusagen die Juden vernichten musste, da vereint war in diesem Punkt. Insofern würde ich sagen, dass die Hauptparallele besteht natürlich in der autoritären Charakterstruktur sozusagen, wo diese latente Homosexualität, die an anderen gehasst wird, ja, ein entscheidendes Merkmal ist. Aber ja, allein schon durch die Rolle der Religion erklärt sich auch, dass, dass es auch wesentliche Unterschiede gibt. Obwohl ja der Haupt, die Hauptgemeinsamkeit, wie auch schon gesagt, diese Vernichtungsfantasien gegenüber Jüdinnen und Juden und Homosexuellen sind.
Mir wäre dazu noch ein. Und da vielleicht auch Begriffe werden sich in Sublimierung. Einmal ist ja sozusagen diese Unterschiedlichkeit auch ein bisschen aufmachen kann, weil die Überlegung von Marcuse oder so ist sozusagen die, dass die repressive Sublimierung ja eine gewisse Grad gesellschaftliche Entwicklung möglich wird. Mhm. Also sprich sozusagen jetzt auch von einer Massenkultur, die kommt, wenn sozusagen das klassische protestantische Arbeitsethos sich eigentlich überholt hat, weil es gesellschaftlich nicht mehr notwendig ist. Ja. Sozusagen viel mehr selbst auch sozusagen Triebbefreiung bis zu einem gewissen Grad, weil diese Repressivierung zu einer Funktion, also sozusagen zu einem Fundament des Funktionierens der Gesellschaft wird, also sprich Massenkonsum und so weiter. Mhm. Und sozusagen, dass das in Europa natürlich mit Beginn des 20. Jahrhunderts so war, sozusagen, wenn man auch natürlich von dritten Weltregime oder ähnlichem wird, sozusagen, ist einfach sozusagen eine ganz andere gesellschaftliche Entwicklung, eine ganz andere gesellschaftliche Ebene, sozusagen, wo in dieser Grad der Disziplinierung einfach gesellschaftlich nicht möglich ist, weil sozusagen die Sprachkultur in Iran auszurufen oder sozusagen objektiv oder man ja quasi widersinnig wäre. Mhm. Oder halt in ähnlich Lage.
Oder andersrum, es muss überhaupt sowas geben wie die frühbürgerliche Gesellschaft, die Sublimierung überhaupt in der Quantität und Qualität oder wie auch immer möglich macht, um die Entsublimierung dann auch wieder sozusagen vollziehen zu können. Aber ja, der Begriff der repressiven Entsublimierung trifft definitiv nicht auf islamische Gesellschaften zu, ja, weil das Hauptcharakteristikum davon wäre, dass man überall die Versprechungen von nacktem Fleisch sozusagen sieht und die nicht eingelöst werden im Sinne einer glücklichen Erfüllung der Lustbefriedigung. Und das ist es ja nun wirklich nicht. Nacktes Fleisch kommt ja, nicht so häufig vor.
Ja. Massenkonsum und ähnliches.
Genau.
Ja. Eben, ich glaube, das ist sowas wie Urlaub, was wir ja eben von den Bauern und so angesprochen haben. Was in Europa auch an gewissen Zeiten möglich wurde, was aber halt in Regionen der dritten Länder auch objektiv widersinnig ist, das ist ein Kontext.
Ja.
Ja, ich habe jetzt gerade irgendwie meine Frage ins Super, weil die Woche gleich darum geht, wenn die Gründe da plötzlich mehr Inszenierung noch ein bisschen aus. Mhm. Und also, weil es ganz klar ist, und das jetzt nicht, dass wir jetzt angesprochen haben, vielleicht kann man da schon noch mal so auf mehr Beispiele dann eigentlich auch sozusagen in die geistliche Kultur. Mhm. Also, weil vorher im Vortrag ist es wirklich dann so Fahrtweg wie sozusagen auch islamische Kultur, die
ja, also zunächst mal Sublimierung wäre das Umleiten sexueller Energie, die auf ein sexuelles Ziel ausgerichtet ist, auf sowas wie Malen und Musik machen, ganz banal gesagt. Und eine repressive Entsublimierung wäre eine Rückführung dieser Energien auf Sexuelles, aber genau unter diesem genital fixierten Vorzeichen, die all diese Partialtriebe, also sowas wie anale Befriedigung, orale Befriedigung, Befriedigung durch was auch immer, Körperöffnungen, Körperflüssigkeiten, aber auch gleichgeschlechtliche Anziehung und so weiter, die das alles als verpönt erklärt und nur diese genital fixierte Sexualität, die dafür bis zum Umfallen sozusagen lebt. Damit einhergeht, dass das steckt in dem Wort des Repressiven drinnen, dass man durch diese sexuelle Befriedigung, so zugerichtet sie auch ist, in gewisser Weise herrschaftsstabilisierend agiert, insofern als man irgendeine Form der Lustbefriedigung ja sehr wohl hat, aber und deswegen nicht auf die Idee kommt, Revolution zu machen, weil man ja eh in gewisser Weise sozusagen seine Triebe befriedigen kann. Aber das Entscheidende, woran das die kritische Theorie festgemacht hat, war genau diese Vorstellung von wir haben jetzt eine befreite Sexualität, weil man überall nackte Menschen sieht im Fernsehen und auf Plakaten sehr viel nackte Haut gezeigt wird, weil man ja sozusagen alles zu sehen bekommt und auch alles tun kann, sei das irgendwie eine freie Sexualität. Das Problem ist, das lässt sich vielleicht am besten an dem Gegenbegriff, wie auch immer das dann genau ausschauen würde, also eine Entsublimierung, die nicht repressiv wäre, festmachen, das wäre dann eine, die hauptsächlich nichts als verpönt erklärt, nichts versucht, an jemanden auszurotten, sondern die einfach tolerant ist gegen jegliche Form von Triebbedürfnissen sozusagen. Und nicht sagt, man kann ruhig so viel Sex haben, wie man will, solange das gesund, normal und so weiter ist, sondern ja, wo genau diese Partialtriebe versucht werden oder diese Zurichtung der Kinder sozusagen versucht wird, rückgängig zu machen. Wobei der Punkt, worauf die ganze kritische Theorie natürlich hinausläuft, ist, dass das in unserer gesellschaftlichen Verfasstheit natürlich nicht geht, weil man kann das nicht einfach beschließen. Das ist keine Sache, die man bewusst sozusagen sich vornimmt, anders zu machen, sondern ja, es geht um die Zurichtung im Zuge der Sozialisation.
Eine Frage. Wenn du dir den GDN angeschaut hast, war da eigentlich der Umgang mit weiblicher Homosexualität oder was gefunden
ist? Naja, im Nationalsozialismus war ja das Gute, dass zumindest das nicht strafverfolgt wurde, sozusagen. Also, solange man sich nicht hingestellt hat auf einen öffentlichen Platz und gesagt hat, ich kämpfe für Lesbenrechte, war das mehr oder minder egal. So. Es wurde aber nicht in irgendeiner Weise offen gefördert oder so, wie das jetzt bei vorehelichen Geschlechtsbeziehungen der Fall ist, sondern es taucht einfach nicht auf. So. Es wird aber nicht dämonisiert, wie im Falle der offen sich bekennenden homosexuellen Männer. Das ist
war es eine dynamische Funktion innerhalb der Organisation?
Du meinst, ob der BDM... Nein, nein. Also, soweit ich das kenne, hat sich das sehr wohl auf die Freigabe von heterosexuellen Beziehungen bezogen. Also der Vorteil des BDM war, dass man Sex haben konnte, weil man irgendwo hingefahren ist, wo auch Hitlerjugendburschen da waren. Also das sind zumindest die Beispiele, die ganz gehäuft vorkommen. Was anderes wäre mir nicht bekannt so. Also ein bisschen was sehen und erleben, wie ich zitiert habe, beinhaltete dann auch die Möglichkeit zu heterosexuellen Kontakten mit anderen Männern in dem Fall. So. Also dass das irgendwie ein weit verbreitetes Phänomen gewesen wäre im BDM, wäre mir nicht bekannt.
Aber da ja auch weiß, männliche Homosexualität ja auch als Phänomen nicht verbreitet, aber trotzdem hat es eine dynamische Frage, deshalb sozusagen eine Frage auch.
Naja, aber bei den Jugendorganisationen ist es ein bisschen anders als bei jetzt SA und SS, weil die waren ja tatsächlich an der Front und die haben irgendwelche Lager bewacht oder was auch immer genau gemacht, während zumindest in der Kriegsphase sozusagen sie also in einer Situation waren, wo sie Frauen nur in Form von, keine Ahnung, wenn sie ein Bordell besucht hätten, sozusagen zur Verfügung hatten, oder Heimaturlaub oder halt sich sonst irgendwelche Beziehungen gesucht haben. Während bei der Jugend ist ja das, worauf Dagmar Herzog auch in ihrem Buch hinaus will, dass explizit Jugendliche beider Geschlechter zusammengebracht wurden und dass das explizit sozusagen gut geheißen wurde, was auch immer sie dann gemacht haben. So. Und das ist was anderes als die Kriegssituation an der Front sozusagen. Insofern, ja, ist auch, wenn man an latente Homosexuelle im Nationalsozialismus denkt, nicht unbedingt die Hitlerjugend das Erste, was einem einfällt, würde ich sagen, sondern sehr wohl sowas wie SS und SA, aber ja.
Wenn es keine weiteren Anmerkungen oder Nachfragen gibt, okay.
Sagt ihr noch was? Dann sage ich noch was. Und zwar habe ich ja das zweifelhafte Privileg, auf der letzten Veranstaltung dieser Studienvertretung zu sprechen. Und diesen Anlass möchte ich natürlich auch nutzen, um zu thematisieren, dass so Dinge wie der Vortrag, den ich heute gehalten habe, natürlich auch nur ein Resultat der langjährigen produktiven inhaltlichen Arbeit in der Basisgruppe war und dass ich hoffe, dass es uns gelingen wird, das in einer sinnvollen Form weiterzuführen. Okay, danke.